Wenn man mir am Anfang gesagt hätte, dass wir irgendwann mal, dass es ein Millionenprojekt wird, das hätte ich nicht geglaubt, ne? Also die kleine introvertierte Kathi, die hat irgendwie versucht, ein bisschen Geld zu verdienen mit Schreiben. Nee, das hätte ich nie gedacht.
Wir halten halt meistens das für möglich, was wir kennen. Und das ist was, glaube ich, in der Selbstständigkeit, dass man immer wieder sprengen muss, so dass man sich selbst limitiert durch die Erfahrungen, die man ja gemacht hat in seinem Leben.
Und wenn man immer auf die Stimmen im Außen hört, dann verirrt man sich, habe ich das Gefühl. Also ja, die Leute, deine Familie, deine Freunde, die meinen es alle gut, aber das ist nicht immer das Beste für dich.
Willkommen bei Leaders Unplugged, The Stories Behind. Ich bin Hanna und in diesem Podcast spreche ich mit spannenden Führungspersönlichkeiten über ihren Weg. Dabei geht es nicht um den Titel, es geht vielmehr um die Geschichten, die hinter einer Karriere stecken. Wir reden über mutige Entscheidungen, den Umgang mit Herausforderungen und die Top-Learnings, die am Ende den Unterschied machen.
Hello und herzlich willkommen zurück bei Leaders Unplugged, The Stories Behind. Heute mit der lieben Katrin Steck. Kathi hat sich ihr eigenes erfolgreiches Online-Business aufgebaut und damit in den letzten 4 Jahren seit ihrer Gründung über 1,5 Millionen Umsatz erzielt und ein 5-köpfiges Team, das sie inzwischen unterstützt. Außerdem ist She Builds Freedom nicht nur ihr Slogan, sondern auch das, was sie selbst lebt. Als 100% ortsunabhängige Digitalnomadin, wie man so schön sagt, hat sie ihren festen Wohnsitz in Deutschland aufgegeben und ist quasi überall auf der Welt zu Hause. Liebe Kathi, so schön, dass du dir die Zeit nimmst. Danke, dass du hier bist. Ich würde sagen, am besten du stellst dich auch in 1 bis 2 Sätzen kurz noch vor und sagst auch vielleicht, womit du heute aktuell so dein Geld verdienst.
Ja, super gerne. Danke, Hanna, für die Einladung. Ich freue mich total und danke für die schöne Einleitung. So schön, das zu hören. Ja, ich bin Kathi. Ich bin selbstständig als Copywriterin oder das war so der Anfang. Als ich angefangen habe ich als Dienstleisterin im Copywriting gearbeitet. Also habe mit Schreiben online mein Geld verdient. Heute hat sich mein Business ein bisschen verändert. Ja, es ist immer noch sehr Copywriting-lastig, aber es hat sich vor allem spezialisiert auf das Mentoring, auf die Ausbildung von angehenden Copywritern und ja, auf die auf Marketing, Online-Marketing allgemein, würde ich sagen. Es ist ein bisschen breiter geworden in dem Spektrum, das wir anbieten. Genau, aber immer noch von überall aus und immer noch sehr frei. Und das ist genau das Business, was ich immer haben wollte, was ich jetzt habe.
So cool zu hören. Ich würde sagen, wir machen mal einen Zeitsprung, weil da fragt man sich jetzt schon so, okay, ich glaube, bei dem einen oder anderen kommen so mehrere Fragen. Was ist Copywriting? Wie jetzt Online-Business? Wie ortsunabhängig? Das ist ja jetzt nicht... Kein Klassiker, sage ich mal.
Nicht unbedingt.
Lass uns einen Zeitsprung machen und zwar ins Jahr 2015. Ich weiß, dass das mit einem One-Way-Ticket nach Bangkok irgendwas bei dir losgetreten hatte. Da kam der Stein ins Rollen. Vielleicht wollen wir da einfach mal reinstarten und uns entlanghangeln von damals bis heute.
Ja, sehr gerne. Ja, 2015, das war so kurz nach meinem Studium. Ich habe Literaturwissenschaft, Sprachwissenschaft und Kurzgeschichte studiert in München und Berlin und habe währenddessen schon viele Volontariate, Praktika gemacht. Und mein eigentlicher Plan, der ursprüngliche Plan war, mit Schreiben mein Geld zu verdienen, aber im Journalismus. Das war so der Masterplan. Darauf habe ich hingearbeitet, so wirklich jahrelang. Und habe dann auch tatsächlich, also es ist ein sehr umkämpfter Markt, habe dann da auch eine Festanstellung angeboten bekommen in Berlin und habe da so ein Stück weit mein Leben, die nächsten 10 Jahre vor mir gesehen. Da das halt so ein wahnsinnig umkämpfter Markt ist, ist es schwierig, da mal irgendwie ein Sabbatical zu machen oder man ist mal ein Jahr auf Reisen. Und ich hatte damals schon einen sehr starken Reisedrang und sehr starkes Fernweh und ich wollte die Welt sehen. Und ich habe so mein Leben vor mir gesehen, die nächsten 10 Jahre, wo ich halt nicht rauskam, wo ich mich dann hocharbeiten musste zur Redakteurin und immer weitermachen. Und ich habe mich damals dafür entschieden oder dagegen entschieden, diese Festanstellung überhaupt anzutreten. Und dann stand halt so im Raum, okay, was machst du denn stattdessen? Und ich habe gedacht, stattdessen fliege ich nach Bangkok, one way.
Und kann nie schlecht, nie schlecht sein.
Also es war schon ein bisschen, erzähl das mal deinen Eltern nach dem Studium. Also es war nicht so, dass das so gefeiert wurde. Also ich wusste auf jeden Fall, es war die richtige Entscheidung, das nicht anzutreten und zu schauen, ob ich irgendwie anders mein Geld verdienen kann, Fuß fassen kann. Oder auch damals dachte ich ehrlicherweise noch, ja, okay, ich verschiebe vielleicht die Festanstellung einfach nur ein paar Jahre. Ich mache das jetzt, wo ich gerade aus dem Studium bin, und dann fange ich einfach später an, ins Berufsleben einzusteigen. Aber mein ganzes Umfeld war so, oh mein Gott, wir haben darauf hingearbeitet die ganze Zeit und jetzt schmeißt du das einfach hin, und war natürlich ganz viel Sorge im Raum. Aber ja, ich habe es dann einfach gemacht, und in dieser Zeit ist eben ganz oft so mein Gehirn schon in die Richtung gegangen von, oh, das wäre eine gute Business-Idee. Oh, was könnte man denn online machen? Und bis es dann tatsächlich Copywriting war, sind noch ein paar Jahre vergangen, aber ich habe damals schon angefangen zu schreiben für Blogs, Sachen zu transkribieren. Da gab es noch keine KI, das musste noch ich machen, quasi. Und ja, da habe ich einfach so meine Augen offen gehalten nach Möglichkeiten, online sein Geld zu verdienen. Wäre schön gewesen, wenn es was mit Schreiben gewesen wäre, aber ich war da gar nicht so eng auf das fixiert. Ich wusste, das kann ich, aber ich habe einfach meine Augen und Ohren offen gehalten, so was gibt es denn, und habe dann versucht, alles anzunehmen, was so auf dem Markt ging, und wer mit mir arbeiten wollte, habe ich sofort ja gesagt.
Aber das heißt, also du warst dann ja unterwegs und hast angefangen, diese Blogbeiträge zu schreiben, und du hattest ja auch erstmal kein Flugticket zurück. Hast du dann... hast du dann trotzdem irgendwie ein Kleingewerbe gegründet?
Oder? Ja, also ich habe damals tatsächlich noch ein Gewerbe in Deutschland gehabt. Ich weiß noch, der Tag, an dem ich zum Alexanderplatz spaziert bin, da mein Gewerbe angemeldet habe, es war einfach ja ein Kleingewerbe erstmal. Und das habe ich vorher noch gemacht, das habe ich auch ein paar Monate vorher schon gemacht, weil ich während dem Studium auch schon mal ein paar Mal solche Aufträge hatte, wo ich halt was abrechnen musste. Also das hatte ich schon, und ich dachte, ja, die nehme ich halt einfach mit ins Ausland, diese Selbstständigkeit, und mache das dann quasi von da aus, rechne ganz normal über einen deutschen Satz ab, bleibe in dieser Kleingewerberegelung, und dann ist es ja auch easy von der Buchhaltung. War es auch, ich bin da drin geblieben, aber es war tatsächlich immer wieder, bin ich so an meine Grenzen gekommen, was ein deutsches Gewerbe im Ausland leiten bedeutet, vor allem mit der Krankenkasse zum Beispiel. Also da kann ich mich noch gut erinnern, dass die Krankenkasse eben oft Sachen unterschrieben zurück wollte, oder okay, ne, das war dann halt, ja, okay, ich bin in Teheran. So, es gibt hier kein funktionierendes Postsystem, das geht einfach nicht. Da habe ich oft gemerkt, dass ich so an die Grenzen komme von dem, was von unterwegs aus einfach möglich ist. Und das war dann auch so der ausschlaggebende Punkt, wo ich mir überlegt habe, okay, wenn ich mein Unternehmen von unterwegs führen möchte, brauche ich eine andere Möglichkeit.
Mhm. Da kommen wir gerade, vielleicht, wie lange warst du denn dann unterwegs? Oder bist du quasi gar nie mehr richtig zurückgekommen nach Deutschland? Und wie war dann auch der Weg zu Copywriting? Du hast gerade gesagt, so das Schreiben, das lag dir ja im Blut. Klar, du wolltest Journalistin werden. Kann ich verstehen. Übrigens war mein Traum, als ich mein Studium begonnen habe, dachte ich, ich werde Journalistin. Also kann das sehr gut nachvollziehen. Dann hast du unterwegs über das Kleingewerbe hier und da ein bisschen was verdient. Hast gemerkt, okay, funktioniert, oder traue ich mir auch zu. Oder man muss da vielleicht auch ein bisschen reinwachsen. Aber wie viel... Jahre sind vergangen, bis du wirklich gesagt hast, okay, ich gehe jetzt irgendwie all in, ich gründe vielleicht auch eben eine andere Firmierung als jetzt das Kleingewerbe, und es wird Copywriting.
Ja, das war ein längerer Weg. Also ich bin tatsächlich die ersten 3 Monate dann, ne, das war so aufregend, in Südostasien zu sein, rumzureisen. Ich habe das wirklich nur genossen, einfach unterwegs zu sein, mir Sachen anzugucken. Bin quer durch Thailand, dann Kambodscha, habe mir alles Mögliche angeguckt. Dann ist mir langsam das Geld ausgegangen. Also dann musste so ein Plan her. Das war dann schon der Druck. Und dann bin ich nach Australien, hatte ein Work-and-Travel-Visa und habe dann da einfach gekellnert. Und da hat man schon den Unterschied gesehen. Also das, was ich damals quasi online gearbeitet habe, das waren so 6 Cent pro Wort Aufträge, im Gegensatz zu dem, was du halt, ne, der Mindestlohn in Australien ist halt sehr hoch. Also das hat mich über Wasser gehalten, und nicht die Aufträge online. Aber es war immer mal wieder schön, auch mit der eigenen Sprache in Kontakt zu sein und dieses Schreiben nicht einschlafen zu lassen. Aber es hat jetzt nicht so viel Geld gebracht. Und ich bin dann irgendwann durch Zufall im Internet über Copywriting gestolpert und dachte mir erst so, Marketing, I don't know, ob das das Richtige ist. Also das waren so meine ersten Zweifel. Weiß ich nicht, Marketing hatte ich mal, ja, einen Kurs in der Uni, aber ich habe damit halt wirklich so dieses Schmierige, ich drücke den Leuten irgendwas auf oder ich zwinge irgendwas auf, verbunden. Und nicht das, wie ich es jetzt sehe, nämlich wirklich als Kunstform. Und ja, genau, ich bin über diesen Begriff gestolpert, habe dann auch gesehen, dass man damit offensichtlich sehr viel Geld verdienen kann und habe dann einfach eine Ausbildung gemacht.
Kurz an der Stelle, ja. Für alle, die sich nämlich fragen, weil für uns ist das beide so, du bist drüber gestolpert, wahrscheinlich auch über den Begriff Copywriting. Vielleicht kannst du da kurz für alle, denen der Begriff auch nicht so geläufig ist, kurz erklären, was das ist, was das aus deiner Perspektive heute bedeutet oder wie das für dich damals war, worüber du gestolpert bist und dir dann gedacht hast, okay, was ist das eigentlich?
Ja, also als ich über den Begriff gestolpert bin, war es für mich auch ein Fremdwort. Ich hatte das noch nie vorher gehört, konnte damit gar nichts anfangen. Ich habe dann gehört eben, dass es mit Schreiben zu tun hat, dass man es von überall aus machen kann, dass es Marketing beinhaltet, dass es Psychologie beinhaltet. Und dann waren schon so ein paar Punkte dabei, wo ich mir gedacht habe, oh ja, das könnte sein. Und Copywriting ist eigentlich nichts anderes als einen Werbetext zu schreiben. Copywriting, ne, warum nennt man das dann nicht Werbetexter? Weil Copywriting doch noch ein Stück weit strategischer ist, würde ich sagen. Also als Copywriter bist du in einem Projekt oft der, der die Marketingstrategie entwickelt und eben dann auch die Bausteine, also die Textbausteine in so einer Marketingstrategie dann füllt. Also es ist quasi Werbetexten plus, würde ich es beschreiben.
Okay, und dann hast du eine Ausbildung gefunden und die konntest du online, wahrscheinlich digital machen und hast gesagt, okay, das steppe ich jetzt mal rein, ich mache das, ich bin jetzt in Australien, ich bleibe hier und mache eben nebenher online diese Copywriting-Ausbildung.
Genau, das habe ich dann gemacht und habe damit auch relativ schnell dann Kunden gefunden und ich habe dann halt auch diesen Unterschied gesehen von 6 Cent pro Wort Aufträgen, wo man halt auf gar keinen grünen Zweig kommt. Also ich hatte dann vielleicht maximal mal 350 Euro im Monat von diesen Aufträgen, die aber mega viel Zeit in Anspruch genommen haben. Und dann hatte ich mein allererster Auftrag war eine Sales Page, die ich sehr, sehr schlecht verkauft habe, wo ich mich noch sehr unter Wert verkauft habe. Aber die war so um die 700 Euro, habe ich die verkauft für einen Text. Und das war dann schon okay, da geht auf jeden Fall mehr. Und dann habe ich relativ schnell dann auch einen Retainer bekommen, also einen monatlichen Festbetrag in einem Projekt von einer Kundin. Der lag bei 4.800 Euro. Und das ist natürlich dann, also wow. Das habe ich sehr gefeiert, weil dann war mein Travel-Life quasi saved. Mehr brauchte ich gar nicht. Und dann kam aber noch eine Kundin dazu, die ein ähnliches Paket gebucht hat. Und dann war ich bei den magischen 10.000 Euro im Monat, die so ja Freelancer immer anstreben oder die so ein bisschen gehypt sind in unserer Branche, die 10.000 Euro im Monat zu knacken. Und das ging relativ schnell. Und das waren für mich Beträge, die waren unglaublich. Ne? Ich war Low-Budget-Backpacker zu der Zeit. Also das, diese Unterschiede dann auch zu haben. Also es war wirklich, als hätte ich im Lotto gewonnen, hat sich für mich angefühlt.
Für alle, die gerade zuhören und sich möglicherweise fragen, wer ist eigentlich diese Hannah und was macht sie, wenn sie nicht gerade mit Menschen einen Podcast aufnimmt? Ich brenne für Storytelling und nahbare, authentische Kommunikation. Als LinkedIn-Expertin unterstütze ich einzelne Führungskräfte, aber auch ganze Unternehmen bei ihrem Weg in die Sichtbarkeit. Mit Workshops und Vorträgen, aber auch in der tatsächlichen Umsetzung von der Positionierung, der Content-Strategie über die Profilüberarbeitung bis hin zum Ghostwriting von Beiträgen. Weil ich bin davon überzeugt, in unserer digitalen Welt bleibt uns am Ende genau das im Kopf, was etwas in uns auslöst. So gewinnt man nicht nur Sichtbarkeit, Reichweite und auch neue Mitarbeitende, sondern so begeistert man nachhaltig Menschen und schafft eine echte Verbindung. Etwas, wovon wir in unserer Arbeitswelt definitiv wieder so viel mehr brauchen. Falls das also spannend für dich ist, freue ich mich sehr, von dir zu lesen. Und wie hast du die ersten 2 Kundinnen gewonnen, die dann auch direkt so umfangreiche Pakete bei dir gebucht haben? Wie sind die auf dich aufmerksam geworden?
Die erste war eine Initiativbewerbung. Also ich habe einfach gesehen, dass die Copywriter sucht und habe mich beworben. Habe da ein kleines Video aufgenommen für sie und anscheinend fand sie das gut. Und wir kamen dann ins Gespräch, waren auch gleich auf einer Wellenlänge und sie hat dann gleich gesagt, ja, ich möchte, dass diese Position eine sehr, sehr wichtige Position in meinem Unternehmen wird. Also ich möchte dann auch, dass du Copywriting-Training gibst irgendwann. Das war für mich natürlich so voll aus dem Fenster gelehnt, weil ich habe ja gerade erst angefangen mit Copywriting, jetzt soll ich das Leuten beibringen. Aber ich habe dann gesagt, hey, nee, ich sage auf jeden Fall ja, weil ich spüre so sehr, dass es mein Ding ist. Und die zweite kam dann über Empfehlung der ersten tatsächlich. Mhm. Also die hat mich dann angefragt. Also es ging dann relativ zackig auch, viel leichter als gedacht, weil ich dachte nicht, dass ich so der Typ bin für Selbstständigkeiten, dass ich so der Typ bin für, ich gehe auf Kunden zu und gewinne die dann für mich und verkaufe was. Und das ging halt relativ leicht. Ich sage nicht, dass Selbstständigkeit leicht ist. Ich glaube, da darf man sich keine falschen Hoffnungen machen. Es ist gerade im Aufbau im ersten Jahr schon viel Arbeit. Aber das ist mir fast so zugeflogen. Und dann natürlich das Fulfillment, also die Texte zu liefern, die Trainings zu geben. Das war dann natürlich ganz viel Wachstum und ganz viel out of comfort zone. Aber die Kundengewinnung an sich war super einfach für mich.
Und in was für einem Bereich haben die beiden, also dass man sich ein bisschen Bild machen kann, was haben die beiden gearbeitet oder gemacht, um zu sagen, hey, ich brauche eine Copywriterin für knapp 5.000 Euro im Monat? Da muss ja dann schon Umfang auch da sein.
Ja, also ich habe am Anfang bevor die beiden kamen, mehr Projektarbeit gemacht. Das war wirklich für alle möglichen Branchen, Immobilien, Finanz-Apps, für eine Segelschule, also wirklich querbeet, alles Mögliche, ein Dating-Coach. Paartherapeut war dabei, also ich habe wirklich alles querbeet ausprobiert, war jetzt nicht direkt spezialisiert auf einen Markt. Mit diesen beiden großen Kundinnen wurde ich aber dann quasi natürlicherweise auf einen Markt festgelegt. Und zwar war das der Business-Coaching-Markt, also Unternehmensberatung online für Online-Coaches.
Okay. Und das ist ja alles noch passiert, wenn ich so zeitlich nochmal gucke, in der Zeit, wo du in Australien warst. Wie ging es weiter bis zu deiner offiziellen Gründung 2022? Also so ein bisschen, jetzt brauchen wir diesen Zeitsprung. Was ist dann passiert bis 2022? Und was war dann ausschlaggebend, dass du dann gesagt hast, okay, ich gründe jetzt und will mir ein eigenes Unternehmen aufbauen, weil zu diesem Zeitpunkt, du hast ja gestartet, wie du schon gesagt hast, du als Freelancerin, da waren diese Aufträge, du wolltest vor allem reisen können, frei sein und hast das einfach dazu genutzt, da vom Low-Budget auf einmal, ich habe doch mehr finanzielle Mittel zur Verfügung. Genau, was ist dann passiert in den Jahren darauf?
Ja, es ist ein bisschen verschwommen, das war genau die Pandemiezeit. Stimmt. Die Pandemiezeit tatsächlich war sehr gut für mich, weil sich einfach total viel auf den Online-Markt fokussiert hat. Da ist es nochmal wirklich sehr durch die Decke gegangen in der Zeit. Für mich war es privat ein bisschen schwierig, weil ich bin dann zurückgekommen nach Europa. Ich bin erstmal zurück nach Berlin. Ich hatte da auch tatsächlich noch eine Wohnung. Und habe aber dann beschlossen, okay, das läuft hier alles so gut, ich gebe die Wohnung auf und bin wirklich absolut digitaler Nomade und habe eben dann auch überlegt, hey, ich möchte im Ausland gründen, mich in Deutschland abmelden und eben wirklich dieses komplette digitale Nomadentum leben. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe mich abgemeldet, ich habe eine Auslandsfirma gegründet in Estland damals, kann ich auch gleich nochmal was dazu sagen, und habe meine Wohnung gekündigt. Und dann kam die Pandemie und man konnte nirgendwo mehr hin.
Ach,
das war nicht so the Best-Case-Szenario gleich am Anfang. Aber ja, ich bin dann, also teilweise war dann Europa wieder offen. Ich war dann lange Zeit auch in Portugal. Das war okay. Dann teilweise bin ich bei meinen Eltern untergekommen. Das war auch vollkommen okay. Die haben ein großes Haus und immer noch mein Kinderzimmer parat. Also war überhaupt kein Ding. Aber es war natürlich nicht der Start, den ich mir gewünscht hätte. Auf der anderen Seite muss ich heute sagen, ich konnte mich halt dadurch wirklich extrem auf den Aufbau von meinem Business konzentrieren. Also es hat wahrscheinlich, war dann schon ein Brandbeschleuniger am Ende des Tages, wobei ich natürlich eigentlich mehr reisen wollte. Genau.
Und warum die Firma in Estland oder auch so dieses, ich glaube, das ist für viele, warum sich aus Deutschland abmelden? Also man könnte ja jetzt auch sagen, also warum dieser Schritt, sich abzumelden? Weil man könnte ja jetzt auch sagen, du willst einfach viel reisen. Also es gibt ja Gründe dann zu sagen, okay, ich melde mich hier ab, ich gründe in Estland. Was bringt das für Vorteile mit sich? Warum hast du dich für dieses Modell entschieden?
Ja, ich habe dann natürlich, was ich schon erzählt habe, mit der Krankenkasse öfters mal Probleme gehabt, habe mit denen telefoniert. Das ist natürlich, ne, ich weiß, dass mein Weg und sich wirklich nur online zu bewegen, dass das sehr ungewöhnlich ist. Das ist einfach, das machen ganz, ganz wenige. Und die Dame von der Krankenkasse, die konnte gar nicht verstehen, dass, wie sie kommen nicht zurück. Machen sie es doch einfach, wenn sie zurückkommen, wie sie kommen nicht zurück. Es war immer sehr schwierig, das zu rechtfertigen. Und dann habe ich mich natürlich damals auch schon mit Leuten ausgetauscht, die wie ich als Backpacker unterwegs waren. So, was macht ihr denn? Wie macht ihr das denn mit der Krankenkasse? Ja. Und da haben eben viele dann gesagt, ja, ich habe eine LLC in Florida. Und das waren für mich ganz neue solche Sachen, dass es sowas überhaupt gibt, dass ich als Deutscher auch woanders gründen kann. Und für mich war damals wichtig, ich mir war das selber ja, diese Welt war mir selber total neu. Mir war es damals wichtig, dass ich in Europa gründe. Das hat sich irgendwie safer angefühlt. Also ne, nach Estland bin ich auch schnell mal geflogen und kann dann nach dem Rechten sehen. Und deswegen ist es bei mir Estland geworden. Und Estland, allgemein die baltischen Staaten, sind halt extrem voraus, was Digitalisierung angeht. Also alles, was man in Deutschland damals, das ist ja jetzt auch schon eine Weile her, ist in Deutschland auch besser geworden, aber alles, wofür man quasi in Deutschland bislang da noch einen Leitsordner gebraucht hat, den man dann alle Rechnungen zum Steuerberater bringt, das konnte man dann halt alles ohne Zettelwirtschaft machen. Also es ging alles komplett digital. Ich konnte offizielle Dokumente digital unterschreiben. Ich konnte meine ganze Gründung digital machen. Ich musste nur einmal zur estnischen Botschaft gehen. Da kriegt man so eine kleine E-Residency-Card. Die kann jeder europäische Bürger quasi beantragen. Es kostet ein bisschen was, muss man ausfüllen. Es ist wie ein Visum beantragen im Prinzip. Und die berechtigt einen, dann dort eine Firma zu gründen. Und das ist dann eine offizielle Firmengründung. Du bist im Handelsregister. Ich habe mir dann auch einen Steuerberater in Estland geholt für die ganze Buchführung. Genau, und das ging relativ easy. Also ich fand auch diese estnische Steuerberater unglaublich hilfreich, weil ich war ja ganz neu in diesem Metier, ne? Vorher als Kleingewerbe, da hat man halt nicht so viel an Buchhaltung, die anfällt. Und plötzlich war das halt mehr und im Ausland. Und die haben mich wirklich so lieb an die Hand genommen. Wenn die irgendwas von mir wollten, ich habe das nicht verstanden. Die haben mir das so im Detail erklärt. Und das war, ja, ich habe mich da sehr, sehr gut aufgehoben gefühlt. Das war super. Und ich konnte das halt wirklich von überall aus machen. Ich musste nichts unterschreiben. Ich habe dann auch die Krankenkasse gewechselt auf eine internationale Krankenkasse für Expats. Und das ging halt auch alles digital. Die machen Telemedizin. Das war alles so krass, auf meinen Lifestyle einfach ausgelegt. Und das gibt's, aber das musste ich mir halt erstmal so ein bisschen zusammenforschen und recherchieren, wie man das dann macht. Habe eben auch viel das Gespräch gesucht mit anderen digitalen Nomaden, die halt auch so leben und sich aus Deutschland abgemeldet haben.
Und vielleicht an der Stelle schon auch ein fairer Punkt, dann zu sagen, wenn man jetzt nicht mehr in Deutschland lebt, sondern wirklich um die Welt reist, gibt es natürlich steuerfreundlichere Länder als Deutschland, ja. Und sich den Vorteil, wenn man schon sagt, okay, ich werde unterwegs sein, ich werde hier nicht fest wohnen, dann auch zu sagen, dann suche ich mir Lösungen, die mir steueroptimiertere Modelle vielleicht auch zur Verfügung stellen, weil als Digitalnomade oder allgemein als Solo-Selbstständiger im Online-Business weiß ich auch, man halten sich natürlich, also man kann nicht viel Steuer optimieren, man braucht eigentlich nur einen Laptop und ein Handy. Und irgendwie ist bei uns wenig in Deutschland darauf ausgelegt, dass es für diese Solo-Selbstständigkeit dafür Modelle gibt. Es ist auch immer noch untypisch. Ich kann es auch verstehen. Das erste Mal bei meinem Steuerberater hier haben die mit Copywriting und was ich da mache halt gar nicht verstanden. Und dann gibt es natürlich auch wenig Wege, das irgendwie zu in irgendeiner Form für einen zu optimieren. Und man hat halt de facto keine Ausgaben, aber kann da irgendwie auch nicht Ausgaben, die irgendwie steuermindernd sind, logisch einführen, weil man hat halt keine. Du warst halt unterwegs mit deinem Laptop und Handy und hast halt von überall aus Geld
genau,
verdient.
Deswegen hat sich die Abmeldung eben auch angeboten, weil ich eh nicht da war und sonst wäre ich halt da steueransässig geblieben. Und das wollte ich nicht. Und ich habe natürlich immer noch Berührungspunkte durch meine Ausbildung, weil die meisten in der Ausbildung eben steueransässig sind und ihr Gewerbe gründen in Deutschland. Ich finde es wahnsinnig schade, dass sich da nichts tut, weil man sieht ja, also ich sehe ja an Estland, dass es andere Möglichkeiten gibt. Und aber wir haben in Deutschland halt so ein bisschen die Digitalisierung einfach verpennt. Und wir holen gerade ein bisschen auf, aber es wird noch ganz, ganz lange dauern, bis wir an dem Punkt sind. Und halt auch alles, was rund um Gründung ist, es ist einfach, es werden einem so viele Steine in den Weg gelegt und das ist so, so schade, weil es so viele junge Leute gibt, die coole Ideen haben, die aber so dran gehindert werden, die umzusetzen, weil es einfach ja steuerlich schwierig ist, Fuß zu fassen, die ersten Jahre überhaupt mal zu überleben. Ist es nochmal als Mama, als Schwangere bist du so benachteiligt. Wenn du dich selbstständig machst, wenn du nur 1 Euro verdienst mit der Selbstständigkeit, wird dir sofort das Elterngeld teilweise gestrichen. Also das ist einfach, ich finde es richtig unfair, wie es in Deutschland ist. Es ist nicht so, dass Gründung gefördert wird. Und das ist wahnsinnig schade. Und wir verpassen da einfach total viel deswegen.
Ja, total. Also das ist, glaube ich, können wir einen Punkt dahinter machen. Das kann ich nachvollziehen, kann auch deine Entscheidung nachvollziehen. Wenn es die Möglichkeit gibt oder man sich dieses Leben unterwegs auch vorstellen kann, das dann auch zu wählen. Du hast es gerade schon angedeutet mit den Leuten deiner Copywriting-Ausbildung, die häufig in Deutschland ansässig sind. An dieser Stelle sei gesagt, auch ich war ja vor 3 Jahren Teil dieser Ausbildung und es war bei mir der Stein, Dance-Rollen gebracht wurde. Das heißt, auch du hast ja einen maßgeblichen Anteil daran, dass wir heute hier sitzen und einen Podcast aufnehmen und ich selbstständig bin. Ja, das ist ein bisschen Full-Circle-Moment, oder?
Ja, total.
Weil ich deine Ausbildung ja gemacht habe, 2023 genau. Und dann ist bei mir quasi so, hat es angefangen zu rattern und ich dachte mir irgendwann so, okay, ich kann vielleicht doch vom Schreiben leben und warum das Ganze nicht mal versuchen. Deshalb, wenn wir sagen, okay, 2022, du hast die Estland-Firma gegründet, das wurde langsam aber sicher ja besser, das war dann schon so nach Corona, also langsam aber sicher kam ein normales Leben zurück, du konntest wieder unterwegs sein. Hattest die Firma gegründet, hattest immer noch deine Freelancer-Aufträge, vor allem eben bei den zwei großen Business-Coaches in diesem großen Umfang und hast dann aber gesagt, okay, ich möchte jetzt eine Copywriting-Ausbildung launchen. Nimm uns da mal kurz mit, vor allem, weil ich das auch spannend finde, weil in dem Moment hat sich's ja geswitcht von 1-zu-1-Betreuung, also du schreibst für jemand anders zu, ich eröffne einen Raum und mache One-to-Many, also ich gebe mein Wissen weiter. Was natürlich hilfreich ist, weil irgendwann hat man ja gar nicht mehr Zeit. Also die Zeit von uns allen ist gedeckelt. Und als Freelancer bist du dann irgendwann so, okay, ich habe jetzt halt keine Zeit mehr, nochmal was anzunehmen. Und dann lässt sich es eigentlich nur skalierbarer machen, indem man die Zeit, die man hat, an mehr als eine Person verkauft, sozusagen.
Genau.
Ich denke, das waren mit ja auch bei dir Gedanken, Beweggründe, dann zu sagen, okay, ich will nicht mehr nur Dienstleisterin sein. Nicht, weil das nicht gut ist, viele sind, sondern weil du für dich gesagt hast, ich will mehr Unternehmertum, denke ich mal, und dann entschieden hast, ich bringe jetzt eine Copywriting-Ausbildung raus. Wie war das?
Ja, es war sehr aufregend. Also das waren genau die Gedanken, die ich hatte. Also ich habe in den Jahren vorher viel gearbeitet, also wie gesagt, auch durch die Pandemie. Was macht man zu Hause? Man arbeitet halt. Und dann auch echt viel. Und ich habe dann auch gemerkt, ich habe teilweise auch einfach zu viel Kunden angenommen. Ich habe so dieses Gefühl gehabt, hey, ich habe hier irgendwie eine Goldader angezapft und ich muss da noch mehr machen. Und es ist so, es gibt so viele Möglichkeiten und ich muss noch mehr machen. Und da habe ich einfach auch zu viel gemacht. Also ich habe dann schon irgendwann gemerkt, so wow, vor lauter Projekten, mir brennt irgendwie der Kopf. Und ich habe dann gemerkt, dass dieses 1-zu-1 Fulfillment als Dienstleister, es ist halt immer an meine Zeit gekoppelt. Und das ist, glaube ich, auch das, was man, wenn man so für Freiheit losgeht, wenn man für Freiheit in die Selbstständigkeit geht, dann irgendwann merkt, so mein erster Impuls oder meine erste Definition von Freiheit war so, okay, ich kann von überall aus arbeiten, dann fühle ich mich frei. Aber da konnte ich von überall aus arbeiten und ich habe mich trotzdem nicht frei gefühlt, weil ich einfach keine Zeit hatte. So dieser Zeit, diese zeitliche Freiheit hat gefehlt. Und die habe ich mir wieder gewünscht und gleichzeitig ist natürlich auch immer das Finanzielle ein Faktor. Ich habe mir finanzielle Freiheit, finanzielle Unabhängigkeit gewünscht und ich habe mich damals schon recht frei gefühlt und ich habe dann damals mit einer Kollegin gesprochen, die hat was ganz anderes gemacht, aber auch im Online-Business-Sektor und die hat gesagt, ich habe diesen Monat 44.000 umgesetzt. Und für mich war halt immer so die Grenze 10.000 Euro. So, also sonst bin ich ja nur am Arbeiten, 24 Stunden am Tag, keine Nacht, kein Schlaf.
Ja.
Und dann habe ich so gesagt, wie hast du das gemacht? Und dann hat sie mir erzählt, dass sie eben ein Programm hat, dass sie ein Gruppenprogramm hat und mehrere Leute gleichzeitig betreuen kann. Dann war ich so, okay, das kann man machen. Also na klar kann man das machen, ich habe auch eine Copywriting-Ausbildung gemacht. Aber es war nicht so auf meinem Schirm. Und wo sie das gesagt hat, dachte ich mir, ja klar, das ist ja super smart. Und warum das nicht anbieten? Ich gebe ja eh schon Training im Copywriting. Also ich habe das dann auch ein Jahr ganz bewusst, das Training, das ich schon in einem anderen Programm quasi für Copywriting gegeben habe, genutzt, um mir aufzuschreiben, hey, was sind denn so die Fragen von den Leuten? Womit kämpfen die denn? Was fällt denen schwer beim Schreiben? Was fällt denen schwer im Marketing? Und habe quasi diesen Kurs dadurch konzipiert und der war erst eigentlich ein allgemeiner Copywriting-Kurs, den man nutzen kann, wenn man selber ein Business hat, wenn man selber selbstständig ist, dass man eben Copywriting für sich selber lernt. Habe aber dann schnell gemerkt, dass mein Herz so bei den Leuten ist, die das wirklich als Ausbildung machen, Copywriting selber anbieten wollen, also sich als Copywriter selbstständig machen wollen, was halt meine Geschichte ist, ne? Und ich das halt voll nachvollziehen kann, was man sowas sucht, was man ortsunabhängig machen kann, dass man Schreiben so feiert. Und da habe ich einfach gemerkt, da bin ich voll in Sync mit den Leuten. Genau, und dann wurde es wirklich eine Copywriting-Ausbildung für Copywriter. Ich kann mich noch gut daran erinnern, ich war damals in Holland in einem Airbnb und draußen waren so Schafe und Ponys und ich saß so in diesem Airbnb am Boden und so 1000 Zettel waren um mich rum, um diesen Kurs zu konzipieren und Modul 1, Modul 2 und überall Post-its und ich habe geheult, dachte mir so, Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Also es war natürlich ein riesiges Projekt, was auch technisch sehr viel, sehr viel anspruchsvoller war, als bisher halt einfach einen Text abliefern. Also ich musste einen Mitgliederbereich machen und wie mache ich das mit dem Zahlungstool? Schicke ich eine Rechnung oder können die es über einen Button automatisch buchen? Das war sehr viel mehr technisches Know-how gefragt. Ich habe mir damals dann auch eine virtuelle Assistenz dafür geholt, die mich unterstützt hat, auch in der Entwicklung und Design von den Workbooks. Und irgendwann war es dann fertig und die ersten Leute haben gebucht. Und das war natürlich auch so ein unglaublich aufregender Moment, weil in deinem stillen Kämmerchen denkst du dir so eine Ausbildung aus und dann gehst du damit raus und sagst, ja, jetzt ist die Anmeldung geöffnet. Und dann hat man natürlich trotzdem diese kleine Stimme, auch wenn man, ich habe ja vorher schon ganz oft gelauncht und Produkte rausgebracht für meine Kunden, aber es war trotzdem so diese Stimme, was ist denn, wenn keiner bucht? Was ist denn, wenn da jetzt keiner kommt, wenn ich da alleine sitze? Das war Gott sei Dank nicht der Fall, sondern es haben gleich 21 Leute gebucht.
Du hattest und direkt einen sechsstelligen Launch, gell? Der
genau,
erste Launch
genau,
der war
erste,
direkt sechsstellig.
Ja, genau. Also ich habe mit der Ausbildung war ein Umsatz von, ich glaube, 84.000 und dann haben sich noch 2 1-zu-1-Kunden gemeldet. Damit war ich dann quasi über den 100.000 und das war natürlich krass. Also ja, das hat nochmal eine ganz neue Dimension aufgemacht, weil man ja immer so gedeckelt ist. Du denkst immer, okay, das und das ist möglich, weil das habe ich jetzt einmal gemacht und das hat dann halt nochmal den Rahmen komplett gesprengt. Ich weiß auch noch, als ich das erste Mal dann auf mein Konto geguckt habe, ich dachte mir, das ist wie so eine Fake-Zahl, die da steht. Also ich konnte gar nicht glauben, dass das meins ist, dass ich das abheben kann, dass ich das ausgeben darf. Und da habe ich mir relativ schnell dann mein Van davon gekauft. Also ich habe mir quasi mein Van erschrieben.
Mega toll, richtig krass. Und das ist auch so, was du gerade sagst, so dieses, wir halten halt meistens das für möglich, was wir kennen. Und das ist was, glaube ich, in der Selbstständigkeit, dass man immer wieder sprengen muss, so dass man sich selbst limitiert durch die Erfahrungen, die man ja gemacht hat in seinem Leben oder die Erfahrungen der Menschen um einen rum. Denkt man, das ist the limit. Bis dahin geht's. Und dann das so zu sprengen und das ist ja nichts, was du, also nichts daran ist unethisch. Im Gegenteil, du hast ja sogar das ganze Soulful Copywriting genannt, weil du auch gesagt hast, du möchtest Menschen wirklich beibringen, wie sie Texte mit Seele schreiben, die Emotionen vermitteln und keiner muss schmierige Verkaufstechniken lernen, weil du selbst sagst, könnte ich nicht. Du sagst selbst immer von dir, du bist ein introvertierter Mensch, du wolltest eher die Menschen einfach anziehen, dass sie Lust haben und auf dich zukommen, was bei dir immer geklappt hat und nicht, ich schreibe jetzt 100 Kaltakquise-Nachrichten und hoffe das Beste und wenn nicht, dann schreibe ich nochmal 100 hinterher und nerv alle. Sondern dass du wirklich gesagt hast, okay, ich möchte damit anderen Menschen auch ein freies Leben ermöglichen auf eine soulvolle Art und Weise und kannst aber damit so viel Geld umsetzen, ohne dass du zu irgendeinem Zeitpunkt denkst, jetzt kann ich nicht mehr schlafen, weil ich habe jemand übers Ohr gehauen, sondern ich kann die dazu befähigen, sich selbst auch Dinge zu ermöglichen, von denen sie bis jetzt dachten, die seien für sie nicht möglich. Und ich meine, ich bin einer der Teilnehmerinnen, die selber sagen kann, krass, was sich einfach in meinem Leben seitdem bewegt hat, weil ich den einen mutigen Schritt gemacht habe, damals diese Ausbildung bei dir zu buchen, wo ich davor saß und kurz Angst hatte, dass das Scam ist und mit dir einen Call gebucht habe, um rauszufinden, ob es dich wirklich gibt, wenn ich da jetzt irgendwo Geld hinüberweis. Weil das dann einfach Dinge sind, die außerhalb unserer erstmal normalen Komfortzone oder dem, was wir halt für möglich halten, ist. Also voll, ich finde das krass und beeindruckend und da kommt ja auch so diese Zahl her. Ich habe das eingangs gesagt, du hast inzwischen in diesen 4 Jahren seit der Island-Gründung über 1 Million Euro umgesetzt. Wie ist das für dich? Also es ist ja jetzt nochmal, also wenn wir sagen, der erste Launch war sechsstellig inzwischen in 4 Jahren, 1,5 Millionen Euro Umsatz als Digitalnomadin mit einem Team und da hast du ja inzwischen 5-köpfiges Freelancer-Team um dich herum. Kannst du das glauben, wenn du diese Zahl siehst?
Gar nicht. Also es ist auch, wenn man mir am Anfang gesagt hätte, dass wir irgendwann mal, dass es ein Millionenprojekt wird, das hätte ich nicht geglaubt, ne? Also die kleine introvertierte Kathi, die hat irgendwie versucht, ein bisschen Geld zu verdienen mit Schreiben. Das hätte ich nie gedacht. Und gleichzeitig, es ist dann auch so ein schleichender Prozess. Also man, klar hat man auf dem Vision Board dann vielleicht auch mal Zahlen und große Träume. Und ich weiß noch, als wir die Millionen geknackt haben, das war irgendwie so ein ganz normaler Dienstag. Ich war zu Hause, ich war bei meinem Freund Nein, ich war bei seinen Eltern. Genau, und ich hab einfach die Buchhaltung gemacht und plötzlich sehe ich so, dass statt dieser halt 999 dann plötzlich diese 1 da vorne steht. Und ich war so, boah. Also ich wusste, dass wir es irgendwann die nächsten Tage knacken würden, aber dann stand sie halt dann da und ich bin dann mit dem Laptop, weiß ich noch, runter auf die Terrasse und habe nur den Laptop so umgedreht zu meinem Freund und sag so, oh mein Gott, wir haben die Millionen. Aber es war halt einfach, es war so ein ganz normaler, und dann bin ich auch wieder arbeiten gegangen, es war so ein ganz, ganz normaler Tag. Also ja, es ist dann nicht so dieses große, oh mein Gott, ja, wie so Wolf of Wall Street, so, ja. wir feiern das jetzt hart. Es war einfach so, okay, cool, ja. Nice. Also ich glaube, die kleineren Sachen habe ich da noch mehr gefeiert, weil es so, das war einfach auch noch, mein Nervensystem war so on fire die ganze Zeit. Und das dann zu erreichen, dann ja, das ist einfach noch ein größerer Sprung am Anfang. Und dann merkt man halt, es wird planbar. Also auch die Million wird dann irgendwann einfach planbar zu erreichen. Und das ist schon ein wildes Gefühl, wenn man das so aus eigener Kraft einfach schafft. Und ich finde es auch so wichtig, weil das sind Zahlen, mit denen ich halt vorher überhaupt nichts zu tun hatte, und ich hatte das große Glück, dass ich halt mit zwei Kundinnen, mit diesen Business Coaches eben zu tun hatte früh, die mich so an große Zahlen gewöhnt haben, ein Stück weit. Ne, da ging es immer um ein Ads-Budget von mehreren 100.000 Euro, von einem Launch-Umsatz von 1,4 Millionen. Das wurde irgendwann normal. Ja, was haben wir gemacht? 1,4 Millionen, ah, okay. Und dann wird das natürlich auch ein Stück weit für dich normal. Also genauso wie meine Kollegin, die mir erzählt hat, sie hat 44.000 im Monat umgesetzt. So, okay. Für die ist es möglich. Also ich sehe jetzt zwischen uns nicht so viele krasse Unterschiede, sondern denke ich mir, ah, okay, dann ist es doch für mich auch möglich. Ich muss halt nur gucken, wie ich das mache, ohne dass mir der Kopf platzt. Aber ansonsten, es gibt kein Limit.
Und da ist, glaube ich, eine wichtige Entwicklung. Also einerseits die Copywriting-Ausbildung. Andererseits bist du ja ein richtiger Pro auch, was das ganze Thema angeht, Funnel aufzubauen, quasi digitale Produkte automatisiert zu verkaufen. Auch das macht solche Zahlen ja möglich, weil es gar nicht mehr an deine Zeit gekoppelt ist. Vielleicht noch ein kurzer Schwenk. Wann hast du das angefangen? Was für alle, die auch zuhören, so was bedeutet das konkret, digitale Produkte, Funnel, wie entkoppelt man sich dann halt noch mehr von der eigenen Zeit?
Genau, also prinzipiell ein Funnel. Funnel, das Wort heißt einfach Trichter auf Englisch. Und das bedeutet, dass ich einen Weg baue, ein Online-Produkt zu verkaufen. Einen logischen Weg, in dem ein Interessent oder in dem im Prinzip am Anfang eine fremde Person im Internet mich kennenlernt, merkt, ah, okay, hier gibt es eine Lösung für ein Problem, das ich habe. Ich vertraue dem Anbieter, dass der das lösen kann, und ich werde irgendwann mal Kunde in diesem Prozess. Weil was viele eben am Anfang denken, wenn man da noch nicht so Einblick hat in Funnelaufbau und ins Online-Marketing, ist okay, ich tüftel jetzt so ein Produkt aus, ich mache einen Online-Kurs und dann sage ich, der Online-Kurs ist ready und sage das irgendwie auf LinkedIn und dann kaufen die Leute. Und das passiert eben nicht. Das ist so die große Enttäuschung, die viele auch meiner Kunden am Anfang hatten. So, ich habe dieses coole Produkt, aber irgendwie will es keiner. Liegt es am Produkt? Liegt es an mir? Nee, es liegt meistens daran, dass du keinen guten Funnel hast. Und ein Funnel ist eben das, dass wir uns zum Beispiel, worüber ich und meine Kunden sehr, sehr häufig launchen, ist über ein Live-Webinar. Also ich gebe quasi ein Live-Webinar kostenfrei, lade dazu Leute ein, meine Zielgruppe ein, und die haben in diesem Live-Webinar die Möglichkeit, mich kennenzulernen, mein Produkt kennenzulernen, und im Anschluss gibt es eine Mail-Sequenz, wo die dann eben kaufen können. Also das ist so ein klassischer Funnel. Es gibt mehrere Möglichkeiten, einen Funnel aufzubauen. Ich habe zum Beispiel noch einen zweiten Funnel, der ist ein Evergreen-Funnel. Das heißt, es geht über ein aufgezeichnetes Videotraining. Das ist dann nochmal ein Stück weit automatisierter. Das heißt, ich muss kein Live-Webinar geben, sondern Menschen stoßen im Internet auf meine Werbeanzeige. Also ich schalte Werbeanzeigen. Da kommt meine Kundin, Anna zum Beispiel, kam über eine Werbeanzeige ziemlich sicher. Anna klickt auf meine Werbeanzeige, guckt sich das Video an, kriegt dann eine Mail, nochmal hinterher, kann sich ein Gespräch mit mir buchen. Wir haben das Gespräch und Hanna sagt, yes, das möchte ich machen. Also das ist ein Funnel. Das ist wirklich, dass man dem Käufer auch ein Stück weit die Zeit gibt, einfach eine gute Kaufentscheidung für sich selber zu treffen, indem man eben ihn nicht mit irgendwelchen Sachen überrennt, sondern sagt, hey, du kannst jetzt in diesem Prozess einfach mich mal kennenlernen, das Produkt kennenlernen, schauen, passt es für dich? Du kannst hier schon mal über die Erfolgsgeschichten anderer Teilnehmer lesen. Und dass man da einfach, ja, je nachdem, wie lange ein Kunde quasi braucht, um sich zu entscheiden, weil gibt es natürlich auch Unterschiede. Es gibt Leute, die springen sofort rein und sagen, yes, das ist es. Und manche sind ein bisschen vorsichtiger. Ich würde mich da selber auch reinziehen. Ich brauche immer sehr, sehr viele Infos, bis ich eine Entscheidung treffe. Und da, dass da einfach jeder sich gut aufgehoben fühlt in diesem Prozess.
Ja, voll. Und dann ist es natürlich so, dass du inzwischen einfach, das kennt man ja vielleicht auch, dass manchmal das Ergebnis von einem Funnel ist, ich kaufe mir also was Aufgezeichnetes oder eine PDF, eine Anleitung, und das muss man halt auch betonen. Manchmal sind es dann niedrigpreisigere Produkte, das heißt, kauft sich erstmal jemand ein Workbook für 49 Euro oder diese Aufzeichnung für 199 Euro und geht dann diese Produkttreppe oder tiefer in die Welt von Kadi und sagt dann irgendwann, boah, jetzt ist die Copywriting-Ausbildung dran oder Schiebels Freedom Academy, das heißt wirklich dieser Aufbau des eigenen Online-Businesses so. Und du hast halt es geschafft, quasi so eine Welt zu bauen, eine Produktwelt und verschiedene Treppen, wo es verschiedene Einstiegspunkte gibt, wo man über Werbeanzeigen, aber auch natürlich über deine Social Media Präsenz irgendwie in dein Universum eintritt, sich vielleicht noch für den Newsletter anmeldet, dann sehr regelmäßig, du hast einen sehr großen Newsletter-Verteiler und schickst sehr regelmäßig Newsletter, da irgendwie quasi in Kontakt bleibt, dann über Social Media deine Kommunikation sieht, dann vielleicht noch eine Werbeanzeige und so immer wieder Berührungspunkte, diese bekannten Touchpoints, die man
ja,
halt braucht.
Ja, genau, 7 Touchpoints sagt man immer, genau. Braucht man, bevor jemand kauft.
Um dann vielleicht erstmal ein günstiges Produkt zu kaufen, um dann zu merken, boah, Kathi weiß wirklich, wovon sie spricht, und dann irgendwann ein hochpreisigeres. Und auch deine Copywriting-Ausbildung beispielsweise gibt es ja inzwischen als Self-Study-Variante, dass es günstiger ist und man kann dann danach entscheiden, oh, ich will doch noch die Live-Begleitung. Genau, also für alle, die zuhören, denen das ist so ein Angebotsuniversum, was es dann auch jemand möglich macht, als Solopreneur so große Umsätze zu erzielen.
Genau, und ich würde da immer sagen, also für den Anfang, keep it simple. Also ihr habt jetzt schon gehört, was mit einem Produkt möglich ist, mit einem Launch möglich ist. Das ist ja schon fast ein Jahresgehalt im Prinzip. Also ich würde es am Anfang immer keep it simple, Fokus auf ein Produkt, das gut aufziehen, den Funnel dazu optimieren. Also es ist immer, ich sehe das bei meinen Kunden, die dann halt oft denken, ach, meine Positionierung ist vielleicht falsch, vielleicht bin ich in der falschen Nische, in der falschen Branche, vielleicht habe ich noch nicht genug Expertise, vielleicht muss ich noch mal eine Ausbildung machen oder vielleicht ist der Kurs nicht gut, vielleicht muss ich das Produkt noch mal überarbeiten. Und in der Regel, ne, Hannah, das wissen wir, liegt es immer am Marketing. Immer daran, wie quasi die Kommunikation nach außen über das Produkt ist. Das ist einfach, es haben noch nicht genug Leute gesehen, es haben noch nicht genug Leute verstanden, was das für eine krasse Transformation ermöglicht in meinem Leben. Und daran muss man arbeiten und nicht unbedingt am Produkt. Es muss ein gutes Produkt sein, es sollte der Bare Minimum sein, dass es ein gutes Produkt ist. Aber es ist sehr, sehr häufig, liegt es viel mehr am Marketing als am Produkt, wenn sich was nicht verkauft.
Communication ist key und das unterschätzen viele. Und es ist auch einfach nicht getan mit jetzt mal schnell posten. Das ist so viel Arbeit und so strategisch. Und das ist ja wiederum die Daseinsberechtigung von Copywritern, weil es halt eingebettet ist in komplette Strategien und extrem langen Atem braucht, vor allem der erste Launch, um die ersten Testimonials, also Kundenfeedback zu sammeln etc. Das hört sich jetzt definitiv leichter an, als es ist. Es ist möglich, aber es ist jetzt nichts, was mit Links über Nacht, sondern da steckt halt richtig viel Arbeit dahinter. Und wenn wir da, ich komme jetzt zu was, wahrscheinlich verdrehst du gleich die Augen, ich frage es dich trotzdem. Wir bewegen uns jetzt nämlich mal ins Hier und Jetzt. Ich glaube, wir sind jetzt im heutigen 2026 angekommen. Und natürlich hat der Online-Business-Markt vor allem geboomt, als Corona war, auch danach. Das hat einfach viel gezeigt, was eigentlich möglich ist, online zu machen. Jetzt haben wir einen neuen Boom und der Boom heißt KI und der ist nicht seit gestern da, sondern seit einer Weile. Aber es ist natürlich immer, immer präsenter und immer mehr in unseren Alltag integriert. Und was du bestimmt häufig zu hören kriegst, weil ich krieg das auch, ist, was macht das mit dir? Hast du Angst, dass KI Copywriting ersetzt? Weil ja, auch KI kann inzwischen gute Texte schreiben und man kann KI nicht wegignorieren. Vielleicht kannst du das einmal einordnen für alle, die zuhören.
Ja, auf jeden Fall. Also KI hat den Markt auf jeden Fall verändert. Ich muss sagen, ich würde lieber nochmal gründen und nochmal mich als Copywriter selbstständig machen mit KI. Also es macht einem das Leben schon auch sehr viel leichter. Klar, ich kann die Angst verstehen, dass es uns irgendwann mal als Texter quasi wegrationalisiert. Aber das macht es halt auch nur, wenn du ein Textproduzent bist, weil die KI ist halt auch ein Textproduzent. Und wenn du reiner Textproduzent bist, wenn das Einzige ist, was du kannst, dann ist es schwierig, heute noch am Markt Fuß zu fassen. Aber wenn du mehr kannst als das, wenn du Verkaufspsychologie verstehst, wenn du verstehst, was Menschen in der Tiefe ihres Herzens bewegt, antreibt, bevor sie das irgendwie selber überhaupt beschreiben können, wenn du weißt, wie Online-Marketing funktioniert, wie Online-Marketing-Strategien, wie Funnel aufzubauen sind, dann bist du durch KI nicht zu ersetzen, weil du bist im Prinzip genau das umsatzrelevante Tool. Ich nenne es mal so, um das mit KI zu vergleichen, das jede Firma braucht. Weil jede Firma braucht Kunden und du bist quasi der Schlüssel zum Kunden.
Finde ich einen richtig guten Perspektivwechsel. Und am Ende, also KI ist das eine, aber Menschen folgen Menschen, Menschen lassen sich durch Menschen begeistern. Wir sind trotzdem Menschen, die ja durch irgendwelche Emotionen gesteuert und geleitet werden. Und das ist was, was aus meiner Perspektive KI nie so abdecken können wird, weil sie kein Mensch ist. Aber man muss sich halt viel strategischer überlegen, wie nutze ich KI? Also wie mache ich mich dadurch auch effizienter? Wie hilft mir das? Wie liefere ich vielleicht noch bessere Arbeit ab durch KI? Aber wie habe ich, also wie erarbeite ich mir auch Skills, die darüber hinaus nicht von KI ersetzt werden können? Auch ja. Da ist bei so einer Copy, es ist halt viel auch Charisma. Menschen buchen bei dir, weil sie von dir als Kati angezogen sind. Menschen buchen bei mir, weil sie sagen, Hannah ist mir sympathisch, mit der möchte ich arbeiten. Also vieles halt einfach auch die Persönlichkeit darüber hinaus und sich zu überlegen, wer bin ich und wo positioniere ich mich und wie kann ich Menschen halt auch begeistern. Und eine KI wird Menschen nie so begeistern können, wie Menschen es halt können, glaube ich. So.
Das ist ein so wichtiger Punkt, weil Kunden kaufen auch, die kaufen deine Dienstleistung, aber sie kaufen auch die Experience mit dir. Mhm. Also, ne, dass man gemeinsam brainstormt, dass du Ideen hast, dass du vielleicht auch Lücken aufzeigen kannst. Und das kann ja eine KI nur, wenn man explizit danach fragt. Also dafür müsste man ja wissen, dass es hier ein Defizit gibt und dann kann man es auch selber aufdecken. Aber es ist halt wirklich diese Arbeit mit einem Experten, macht es so wertvoll, mit Copywritern zu arbeiten. Und was ich aber in den letzten Jahren mit KI festgestellt habe, ist, dass die aus meiner Ausbildung als Copywriter rausgehen und am erfolgreichsten sind, dass die in der Regel noch eine zusätzliche Spezialisierung mitbringen oder sich auf einen ganz bestimmten Markt spezialisiert haben. Also du hast dich jetzt auf LinkedIn spezialisiert zum Beispiel. Es gibt viele, die sich eben auf Launch- und Funnelaufbau spezialisieren. Das ist super. Wir haben einige, die Human Design noch als ihr Steckenpferd mitbringen, ihre Spezialisierung, quasi Human Design und Copywriting verbinden oder Identitätsarbeit und Copywriting. Also ne, man muss schon schauen, dass man sich abhebt, dass man jetzt nicht nur einer von vielen Copywritern ist. Das ist super, super wichtig, gerade auch im Zeitalter von KI. Aber als Copywriter bist du immer noch eine sehr, sehr wichtige Position in einem Unternehmen.
Ja. Ich würde sagen, mit diesen Worten gehen wir noch zu dem persönlichen Unplugged-Teil, den ich am Ende gern mache. Und da vielleicht die Frage, mit allem, was du uns erzählt hast, wenn du jetzt zurückblickst und die 20-jährige Kati siehst, die ganz mutig entscheidet, das Jobangebot nicht anzunehmen und nicht in diesem Journalismus-Sektor zu bleiben, sondern sich ein One-Way-Ticket nach Bangkok bucht. Was würdest du deinem jüngeren Ich gerne sagen, mit allem, was du seitdem erlebt hast und vielleicht auch alle, die zuhören und in so einem Moment gerade stecken und einen Traum haben und überlegen, gehe ich dafür los oder nicht? Was wäre so der Ratschlag, den du so gern wüsstest oder so gern gewusst hättest, als du mit 20 gesagt hast, ich fliege jetzt nach Bangkok und schau, was das Leben noch so bringt?
Ja, ich würde mir heute sagen, dass ich einfach jedem Impuls folgen soll. Also man versteht ja seine eigene Geschichte immer erst rückwärts. So jetzt, wenn ich das erzähle, macht das alles Sinn. Aber damals war das natürlich mit ganz vielen Zweifeln verbunden. So, ist das jetzt die richtige Entscheidung? Verbaue ich mir hier gerade meinen Karriereweg? Ich würde heute sagen, vertraue diesen Impulsen, die du hast, weil mich hat es immer wieder in bestimmte Richtungen gezogen. Ich dachte dann irgendwie, ist das voll random und es passt gar nicht zusammen. Aber es hat irgendwann dieses Puzzle ergeben. Und wenn man immer auf die Stimme im Außen hört, dann verirrt man sich, habe ich das Gefühl. Also ja, die Leute, deine Familie, deine Freunde, die meinen es alle gut und die wollen dir vielleicht ihre besten Ratschläge geben, aber das ist nicht immer das Beste für dich. Also ich würde mir noch mehr sagen, hör auf deine Impulse, diese Wünsche und diese Sehnsüchte, die in deinem Herz sind, die bedeuten was, egal in welche Richtung die gehen und egal, ob die jetzt Sinn ergeben oder nicht. Also ich habe manchmal so random Gedanken gehabt, die dann irgendwann einfach Sinn ergeben haben. Also als ich aus Australien zurückgekommen bin, habe ich meinem Kumpel in Australien erzählt, er hat so gemeint, und was machst du jetzt? Und ich habe gesagt, ich mache jetzt erstmal einen Paragliding-Schein. Also, das ist total random, warum Paragliding-Schein? Ich so, ich fühle das, ich mache das jetzt einfach. Und das ist jetzt mein allerliebstes Hobby. Ich habe da meinen Partner kennengelernt in der Ausbildung. Also es sind so diese Impulse, wo man sich denkt, so, ja, weiß ich nicht, passt eigentlich gerade gar nicht rein, aber ich mache das jetzt einfach. Und ich habe immer mehr gelernt, auf mich zu hören, diesen Impulsen, die klar zu prüfen. Ne? Folgt nicht jedem kleinen Impuls durch. Sonst würde ich jedes Mal, wenn ich meinen Zyklus bekomme, mein Business hinschnerven. So ist es nicht gemeint, aber man hat manchmal so eine Energie, die einen in eine Richtung zieht. Und ich sage, weiß ich nicht, ob das das Richtige ist. Doch, das ist sehr wahrscheinlich das Richtige. Also ich würde mir da viel mehr meiner Intuition und diesen Impulsen vertrauen.
Oh ja, das verstehe ich, das fühle ich. Finde ich ganz, ganz toll. Vor allem, wenn man am Anfang wirklich nicht versteht, warum das jetzt so ist. Und ein gewisses Grundvertrauen braucht in die eigene Intention, also total. Und dann vielleicht bei dir zukünftig so, gibt es noch was auf deinem Vision Board steht, wo du noch hin willst, was du noch machen willst? Ist da irgendwas, was für 2026 oder auch die Jahre danach noch dasteht, dass du mit uns teilen kannst?
Mein Vision Board ist tatsächlich mein Bildschirm schon, also mein Hintergrund. Mhm. Am Laptop, also ich sehe es gerade, ein Teil davon zumindest. Ja, da sind ganz viele Sachen drauf. Also die Sachen, die wahrscheinlich so die nächsten sind, ist mein eigenes Buch schreiben. Was auch ganz schöner Tipp ist. Also es ist schon, ich habe das mit Titel, Untertitel, habe ich das von KI erstellen lassen, quasi ein Mockup davon, wie das Cover aussehen soll. Und das ist quasi auf meinem Vision Board. Ein guter Tipp, um das zu visualisieren, was man machen möchte. Und da habe ich so einen kleinen Spiegel-Bestseller-Sticker drauf gemacht.
Geil,
also ich habe gleich schon eine große Vision draus gemacht. Das steht auf jeden Fall an. Das steht auch schon seit Jahren tatsächlich auf meinem Vision Board. Aber es wird dieses Jahr immer konkreter. Und dann würde ich sehr, sehr gerne, weil mein Anliegen, also ich habe mit einem Idealismus eigentlich gestartet. Also als ich noch Journalistin werden wollte, stand da immer sehr viel Idealismus dahinter. So, ich bin dann im Schützengraben und erzähle von Sachen, die in der Weltgeschichte umhergehen und verändere die Welt so ein Stück. Das war es dann natürlich nicht. So richtig habe ich mir sehr romantisch vorgestellt, dass ich da die Welt verändere. Aber so dieser Idealismus ist immer ein Stückchen mitgeschwungen. Und auch als ich die Copywriting-Ausbildung gemacht habe, ich habe seitdem noch nie so häufig von Leuten wirklich den Satz gehört, du hast mein Leben verändert. Ja. Und das ist schon, also es ist einfach krass für mich und es rührt mich auch immer wieder zu Tränen, wenn ich wirklich sehe, okay, da haben sich noch mehr Leute wirklich ihren Traum zugestanden und leben den jetzt. Und wie auch immer das aussieht, ne, für nicht jeden ist es Reisen, aber einfach vielleicht zu Hause sein mit den Kindern, flexibler sein, was dazu verdienen, weniger arbeiten, das kann es auch sein, weil es ist halt einfach sehr flexibel. Und das ist wunderschön und da möchte ich quasi den noch mehr Multiplikatoren schaffen. Das tun wir schon mit der Copywriting-Ausbildung, aber ich würde gerne eine Organisation unterstützen, die heißt She's the First, wo eben Mädchen, die jetzt nicht so die Möglichkeiten haben, gezielt unterstützt werden mit Coaching, mit Mentoring, um eben auch aus eigener Kraft sich einfach was aufzubauen. Das finde ich ultra unterstützenswert und da möchte ich die nächsten Jahre noch mehr dafür tun und mich engagieren.
Wow, das finde ich auch sehr inspirierend. Du bist einfach eine krasse Macherin und du hast da so eine Machermentalität und Umsetzungskraft. Das ist so ansteckend.
Ach, danke
und
dir.
In diesem Sinne auch vielen Dank für die Einblicke, dass du uns mitgenommen hast in deinem ganzen persönlichen Weg. Und am Ende auch danke, dass du die Copywriting-Ausbildung damals gelauncht hast. Es ist so lustig, wie Lebenslinien sich dann ja irgendwie finden und überschneiden, weil wir sitzen heute hier mit meinem Podcast, weil ich da eine Ausbildung gefunden habe und das der Anstoß für mich war. Und jetzt durfte ich dich einladen und deine Geschichte teilen. Deswegen vielen, vielen Dank dafür.
Oh, danke für die Einladung. Ich finde es ein wunderschöner Full Circle im Moment.
Sehr. An alle, die zugehört haben, ich hoffe, ihr konntet so viel Inspiration für euch mitnehmen und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet.